Auch von meiner Seite her einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich wieder in eurer Mitte sein darf und viele bekannte Gesichter sehen darf. Das ist schön. Heute ist Muttertag. Wir haben noch nicht viel davon gemacht. Das macht nichts. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass Mütter das ganze Jahr über kommuniziert bekommen, wie wichtig sie sind. Aber mein Thema könnte gut da hineinpassen. Ich möchte darüber sprechen heute Morgen, wie gut es ist zu wissen, dass du wertvoll bist. Du bist wertvoll. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, für Mütter ist das auch ganz wichtig. Als unsere Kinder klein waren, da sagte meine verstorbene Frau immer, der Montag ist am schwierigsten. Als berufstätiger Vater und Ehemann habe ich da vieles natürlich nicht mitgekriegt. Und wir alle wissen ja, es gibt Montagautos und alle möglichen Bezüge auf Montag. Aber dass das im Haushalt sich auch so ausdrücken könnte bei Schülern, die nach Hause kommen, hatte ich eigentlich gar nicht so erwartet. Und ja, das ist für manche Mütter gar nicht so einfach dann. Besonders wenn Kinder in ein bestimmtes Alter kommen, in die Pubertät und ja, dann am Montag nicht gerade begeistert wieder nach Hause zurückkehren. Auch wenn andere dich als ein Nobody ansehen, vielleicht als Schüler, als Azubi oder als Student, dann ist es wichtig, dass du für Gott wertvoll bist. Das ist ganz wichtig. Mir ist da spontan ein Text eingefallen, in den Paulus an die Korinther schreibt. Paulus schreibt, sondern was töricht ist vor der Welt. Paulus erwähnt das ganz explizit. Was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Und dann sagt er auch, warum Gott das gemacht hat. Und er sagt, damit er zu Schanden mache, was schwach ist vor der Welt. Das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt, wiederholt Paulus aus einer anderen Perspektive, und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Und dann begründet Paulus auch, warum Gott dieses Prinzip so gemacht hat. Und er sagt, das ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühmt. 1. Korinther 1 am Ende des Kapitels. Danke. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Und dann gibt er nochmal wieder eine Begründung und sagt, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Gott möchte den Ruhm haben. Claudia und ich haben in dieser Woche gerade so erlebt, wie eine bestimmte Sache, für die wir schon lange beten und wo sich irgendwo nichts zu tun scheint, kein Fortschritt, wie Gott auf wunderbare Weise Fortschritt gebracht hat in einer Situation, auf die ich nicht näher eingehen muss. Und ja, Gott hat Mittel und Wege, zu seinem Ziel zu kommen. Und ich glaube, Gott wollte damit deutlich machen, dass wir mit all unserer Cleverness, mit all unserer Erfahrung, mit all unseren Gedanken in vielen Fällen nicht weiterkommen, damit Gott zeigt, dass er derjenige ist, dem es ein leichtes ist, Lösungen zu bringen. Und ich weiß nicht, wie deine Lebenssituation aussieht, ob du vor großen Herausforderungen stehst. Und für manche Menschen, das gilt ganz besonders für junge Menschen, auch mit denen wir in unserer Arbeit zu tun haben, für viele junge Menschen ist es das Leben selbst. Der Druck in der Schule, die Akzeptanz der Person. Gott hat ein Faible lese ich hier raus, für Nobodies und für Loser. Mit Mose gebrauchte Gott einen Totschläger. Er gebrauchte einen Totschläger für seinen Plan, um das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten herauszuführen. Das war Gottes Weg. Mit Amos gebrauchte er einen Schafhirten, den er zum Hirten für das ganze Volk Israel machte. Jemand, der eigentlich gar nicht diese Voraussetzungen dafür hatte. Der Hirte und jüngste Sohn, die zählten ja etwas weniger, Josef, wurde von Gott gebraucht, damit er sein Volk Israel vor einer großen Hungersnot bewahrte und nicht nur sein Volk Israel, sondern eine Großmacht der damaligen Zeit, nämlich Ägypten und auch andere Völker, die dann nach Ägypten hinpilgerten, um dort auch in dieser Hungersnot versorgt zu werden. David, auch ein Hirtenjunge, war eigentlich eben auch einer der Jüngeren, war militärisch total ungebildet. Und Gott gebrauchte ihn, damit er zum größten Heerführer des Volkes Israel wurde, was Israel je hatte, und auch der damaligen Zeit der Israel zu einem großen Reich machte. Samuel war ein stiller, junger Mann. Er gehörte nicht zum Establishment der Leviten, also zum religiösen Establishment, sondern er war ein ganz einfacher junger Mann. Und sein einziges Ziel war, Gott gehorsam zu sein. Und Gott machte ihn zum größten Priester, den Israel je hatte. Und wenn ich an Jesus denke, Gottes Sohn, geboren in einem Stall, von einer einfachen jungen Frau. Jesus lebte nicht, um bekannt zu werden. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, Jesus mied die Öffentlichkeit. Er mied, verherrlicht zu werden, sondern er verherrlichte seinen Vater. Darauf kam es ihm an. Es kam ihm nicht darauf an, selber verherrlicht zu werden. Und ich kann euch sagen, nach vielen Jahren auch der Leitung, auch im christlichen Bereich, erlebe ich viel Verherrlichung von Menschen. Ich möchte eins klar machen, wir sollten auch Menschen loben. Die Bibel sagt auch, dass jeder Mensch Lob verdient. Ja, es gibt manche Menschen, die können nicht mal Lob ab und meinen, das wäre ganz furchtbar, wenn man sie loben würde. Das ist damit nicht zu verwechseln. Aber ich sehe viele Menschen, die einfach, denen es ein Anliegen ist, im christlichen Bereich Karriere zu machen oder die irgendwo sich darin sonnen, bekannt zu werden. Das war mir schon immer ein Horror. Ich sehe darin nicht das Jesusbild. Das ist nicht, was Jesus möchte. Aber wohlgemerkt, Lob dürfen wir annehmen. Und es ist gut, wenn du Lob weitergibst. Was zeichnet all diese Menschen aus, die ich eben erwähnt habe? All diese Menschen zeichnet aus, dass sie bereit waren, sich von Gott gebrauchen zu lassen. Obwohl viele von ihnen nicht einmal die Voraussetzungen dafür mitbrachten. Und ich habe in meinem Leben, auch in meinem Dienst, immer wieder erlebt, dass Gott mir für manche Aufgaben, ja, wir sollen qualifiziert sein für manche Dinge, aber manchmal legt Gott uns auch Dinge hin, einfach, die zu tun sind, weil niemand anders da ist. Und ich habe erlebt, dass Gott begabt, dass Gott auch Gaben gibt, die ich vorher nicht hatte. Und das ist eine ganz wunderbare Sache. Und dann wird deutlich, Gott allein bekommt die Ehre. Gott ist derjenige, der begabt hat. Ein kurzes Quiz möchte ich mit euch machen. Und zwar, wir haben ja das Luther-Jubiläum in diesem Jahr. Wer von euch weiß, wer Martin Luther theologisch besonders unterrichtet hat? Und ihn auch ermutigt hat, das Neue Testament zu übersetzen. Wem fällt der Name ein? Einfach sagen. Bitte? Ganz genau, das war Melanchthon. Ja. Der Liederdichter Paul Gerhardt ist besonders in der Vergangenheit unter vielen Menschen bekannt gewesen. Es ist gewaltig, wie viele Lieder Paul Gerhardt gedichtet hat. Weiß jemand, wer ihn überhaupt dazu ermutigt hat, seine Lieder zu verbreiten. Sonst würden wir diesen Namen heute gar nicht wissen. Weiß jemand, wie diese Person hieß? Ich hätte es auch nicht gewusst. Das war Johann Krüger. Ohne Johann Krüger würde keiner Paul Gerhardt kennen. Wer ermutigte Paulus, den Brief an Timotheus zu, also er hat ihn nicht dazu ermutigt, den Brief an Timotheus zu schreiben, aber eine Person hat ihn besonders in dieser Zeit im Gefängnis ermutigt. Weiß jemand, wer das war? Das steht in der Bibel. Ist ein komplizierter Name vielleicht. Das war der Onesiphorus. Wer war derjenige, der, oder, ja, wer waren die, die geholfen haben, die heute sensationellen Manuskripte am Toten Meer zu entdecken? Weiß das jemand, was das für eine Gruppe von Menschen war? Bitte? Das waren Hirten, ganz genau. Einfache Hirten, ja. Wer weiß, wie die Frau des China-Missionars Hudson Taylor heißt? Also Frau Taylor gilt nicht. Na, weiß jemand den Namen? Hudson Taylor? Der hatte eine Frau, ja. Ja, sie hatte einen anderen Namen, das war Maria Daya. Wer waren die Eltern des Propheten Daniel? Wie hießen die? Keine Ahnung, das weiß keiner. Weiß jemand, wie die Eltern des Apostel Paulus hießen? Das stimmt. Richtige Antwort weiß auch keiner. Ich weiß nicht, was die Quote wäre, wie viel du rausbekommen hast von diesem kleinen Quiz. 75% der Fragen beantwortet oder 50%. Vielleicht sind Abiturienten hier, die denken, na, jetzt muss ich auch noch hier Fragen beantworten, auch noch im Gottesdienst, furchtbar. Also bevor du denkst, was soll's oder wen interessiert das? Also eins ist sicher, wenn es diese Nobodies nicht geben würde, wenn es diese Menschen, die wir meistens gar nicht kennen, nicht geben würde, dann würde es einen großen Teil der Kirchen- und Missionsgeschichte überhaupt nicht geben. Das ist sicher. Gott hätte dann das Leben von Millionen von Menschen nicht berühren können. Nobodies, die aber Gott gebrauchen konnte. Einer meiner Freunde arbeitet in der Goldindustrie. Er ist Geschäftsführer eines Unternehmens, das sich darum kümmert, dass Gold gefördert wird in dieser Welt. Gold hat ja wieder einen großen Wert und sie entdecken dann Goldvorkommen. Zurzeit ist er dauernd in Armenien. Das wusste ich auch nicht, dass in Armenien Goldvorkommen sind, genauso wie in Südafrika oder auch in Teilen von Lateinamerika. Und dann sucht er Investoren, die bereit sind, in diese Förderung zu investieren. Und einfach, weil Gold so wertvoll ist. Und diese Menschen fahren ganz gut dabei, auch bei den Vorkommen, die er entdeckt. Aber der Goldpreis war nicht immer so. Der Goldpreis war auch schon mal ganz niedrig. Also was ich daraus lernen kann, ist, sogar Gold ist nicht beständig in seinem Wert. Das ist ganz sicher. Und was war ein Unterschied? Dein Wert ändert sich oder hat sich für Gott nie verändert. Dein Wert bleibt für Gott immer gleich. Da gibt es auch keine Krisen, die deinen Wert größer machen oder geringer machen, sondern dein Wert bleibt immer gleich. So wertvoll, dass der Sohn Gottes, dass Jesus einen grausamen Tod starb, nur weil er dich liebte oder weil er dich immer noch liebt, um dich zu erlösen. Das war sein einziger Beweggrund, seine Liebe zu dir, weil du so wertvoll bist. Gott der Vater gab sein Liebstes. Gott der Sohn gab sein Leben. Und Gott der Heilige Geist ist mit dir und bei dir, auch wenn du ihn vielfach enttäuscht, immer wieder enttäuscht. Und trotzdem begleitet er dich und steht dir zur Seite, tröstet dich, ermutigt dich, gibt dir Kraft. Menschen mögen dich für ein Nobody halten. Aber die Bibel sagt, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Das ist für Gott wichtig, wie es in deinem Herzen aussieht. Und Claudia und ich lesen gerade viel in den Königen von Israel. Und da liest man ja mehr Schattenseiten als Sonnenseiten in dem Leben. Und dann ist es einfach faszinierend, dass egal wie das Leben von David aussah, Gott sagte, das ist der, der ihn am meisten am Herzen lag. Da denke ich immer, was für ein Trost, wenn ich bedenke, wie viele Böcke David geschossen hat. Und trotzdem ist es der Mann nach Gottes Herzen. Warum? Weil sein Herz aufrichtig war. Und das hat Gott gesehen. Und das ist das Wunderbare, das sieht Gott auch in deinem Leben. Wie sehr du an dir verzweifelst oder wie sehr dich andere abschreiben, Gott sieht dein Herz an und lass dir das niemals nehmen. Der Teufel, Gottes Gegenspieler, möchte dir immer wieder suggerieren, du bist der schlimmste Christ, den es auf Gottes Erdboden gibt. Das möchte er dir suggerieren. Gott hat es schon lange mit dir aufgegeben. Und er möchte, dass du dich vergleichst mit allen anderen Menschen, die äußerlich vielleicht einen guten Eindruck machen. Aber Gott sieht dein Herz an. Und solange es aufrichtig ist, freut sich Gott über dich. Der Herr sieht das Herz an, auch wenn du oft versagst. Für Gott zählt dein aufrichtiges Wollen, das ist wichtig. Und dann kann Gott auch etwas mit dir anfangen. Wenn wir diese treuen und ausdauernden Nobodies nicht hätten, gäbe es in der christlichen Öffentlichkeit, wo manche Menschen eben sehr bekannt sind, die gäbe es nicht. Es gäbe auch keine bekannten Pastoren oder keine bekannten Bands oder Sänger, wenn nicht Menschen im Hintergrund da wären, auf die man sich verlassen kann. Wer macht sauber, wenn ihr ein schönes Gemeindetreffen habt? Oder wer teilt die Liedblätter aus, wenn manchmal etwas von Blättern gesungen wird? Wer bereitet das Essen vor, mit dem andere so eine gute Gemeinschaft haben? Wer macht das im Stillen und Verborgenen? Und früher bei 5 Kindern, meine verstorbene Frau war nur Hausfrau. Und seitdem ich in ihrer Krankheit selber kochen musste, ist mir erst ein ganzer Horizont aufgegangen, wie viel Arbeit das macht. Das ist manchmal ganz gut für manche Männer. Aber die Männer, die hier sitzen, sind haben bestimmt kein Problem damit. Aber Gott musste bei mir manches in Bewegung bringen. Ja, wenn alle darauf warten, dass etwas punktgenau fertig werden muss, da kann man ganz schön in Schwitzen kommen, oder? Wenn ein Koch nicht Multitasking ist, wird es sehr schwierig. Mindestens in dem Moment. Sonst soll das ja nicht so gesund sein. Aber zum Essen gehört es einfach. Und da habe ich manches dazugelernt. Ja, wenn wir diese Menschen im Hintergrund nicht hätten, diese sogenannten Nobodies, und vielleicht, was immer deine Rolle ist in der Gemeinde oder in der christlichen Öffentlichkeit, vieles wissen andere in der Gemeinde gar nicht, was du für Gott tust. Es würde wahrscheinlich diesen Gottesdienst auch gar nicht geben, wenn es viele Nobodies nicht gäbe, die im Hintergrund hier viel gemacht haben oder auch nach dem Gottesdienst viel machen. Dann würde es den nicht geben, jedenfalls nicht in dieser Form. Ich habe viele Elemente heute Morgen schon allein gesehen hier, aber irgendwo mussten die zusammenkommen. Nobodies sollten einen ganz wichtigen verherrlichen. Bist du ein solcher Nobody? Leidest du darunter? Gott ist derjenige jedenfalls, der Wichtigste war. Für andere war ich früher so ein Nobody. Ich habe mich auch so gefühlt. Ich komme aus einer ganz großen Familie mit 8 Kindern. Ich war der Älteste von 8 Kindern. Das war recht ungewöhnlich. Ich glaube, es gab nur noch eine Familie im Dorf, die hatten ich meine 10 Kinder. Und wir hatten nicht so viel Kontakt damit. Und auch weil sie zugezogen waren und sich ein bisschen weghielten. Aber sozial angesagt waren wir nicht. Ich hatte keine trendy Klamotten und ihr seht, ich bin ja nicht gerade klein. Da hatte ich meistens Hochwasser in den, so hieß das im Norden, in den Hosen, weil ich schneller rauswuchs als sonst was. Hier sind manche, die nicken, die auch eine gewisse Größe haben. Und da gab's nicht so schnell was anderes. Ich war sehr lang und sehr dürr. Früher habe ich extra Schlagsahne gegessen, um richtig hier mal was drauf zu kriegen. Das war ein Fehler. Aber egal. Ich habe zweimal eine Klasse wiederholt. Mein Vater wollte mich unbedingt aufs Gymnasium kriegen und wir waren mit 8 Klassen in einem Raum bei einem Lehrer. Könnt ihr euch vorstellen, wie der das gemacht hat? Ich weiß es nicht. Bis zur Klasse 2. Und von Klasse 3 bis Klasse 4 nur noch 4 Klassen in einem Raum bei einem Lehrer. Man fragt sich, wie die das gemacht haben damals. Ich war ziemlich schüchtern und habe immer hinten gesessen in der Klasse, bis mir auffiel, es ist klüger, wenn du in der ersten Reihe sitzt. Wenn du hinten sitzt, stehst du gleich im Verdacht, dass du keine Ahnung hast. Dann habe ich mich nach vorne gesetzt und das lief besser. Das wirkte unwahrscheinlich intelligent. Also wenn irgendwelche hier Jugendliche die gleichen Probleme haben, nehmen diesen Tipp mit. Das ist gut. Und die Lehrer, die sollten weghören. Das wäre nicht ganz fair. Ja, ich hatte keine angesagten Klamotten. Taschengeld gab's nicht. Das musste ich mir entweder selbst verdienen oder sonst gab's nichts. Mit meinem ersten Taschengeld habe ich mir ein Fahrrad gekauft. 3 Tage später wurde es geklaut. Aber ich habe es dann wiederbekommen nachher. Die Polizei hat es irgendwo wiedergefunden. Im Sport war ich immer mittelmäßig. Aber ich habe sehr, sehr gerne Sport gemacht. Fast jeden Tag gebolzt und sonst etwas. Aber ich war immer nur mittelmäßig. Und habe auch viele schlechte Entscheidungen in meiner Jugend getroffen, die nicht gerade so toll waren. Und ich sah mich wirklich als einen Versager. Nicht gut in der Schule und so weiter. In Mathe kam ich überhaupt nicht mit. Da fehlten mir alle möglichen Grundbegriffe. Und da könnte man eine Menge zu sagen, warum das so war. Ich hatte wenig Selbstvertrauen in mich selbst und das wurde zu Hause auch nicht verbessert. Und mein Vater wollte mich von der Schule nehmen, als ich meine Pflichtschuljahre beendet hatte. Das heißt, ich hätte nicht mal einen Volksschulabschluss gehabt. 8 Jahre Schule und das war's. Und eine Lehrerin hat Gott benutzt, die meinen Vater fast bekniet hat, mich auf der Schule zu lassen. Und dann kam ein anderer Lehrer auch noch in mein Schulleben hinein, der irgendwie davon ausging, dass ich was wüsste. Und das war irgendwie motiviert. Also, oder dass ich mehr Potenzial hätte, als ich selber glaubte. Und ich sage das vielleicht auch zur Ermutigung für euch, die ihr vielleicht Lehrer seid, vielleicht ist der eine oder andere hier, was für einen Unterschied Lehrer auch machen können im Leben von Kindern. So oder so. Und innerhalb eines Jahres war ich der Beste in Englisch und ich verbesserte mich auch in vielen anderen Bereichen. Und ich hatte einen guten Schulabschluss und konnte dann auch studieren, hatte einen guten Abschluss auch in meinem Studium. Gott gab mir Gelegenheit, mehrere Sprachen zu lernen. Und Gott hat Verantwortung in mein Leben gegeben, dass ich viel Verantwortung übernehmen konnte. Und Gott hat mir eine wunderbare Frau und eine wunderbare Familie geschenkt. Und als diese Frau starb, hat er mir nochmal eine wunderbare Frau geschenkt, das ist die Claudia. Und das einfach mit das größte Geschenk. Ich habe gerade vor 2 Tagen das letzte Kapitel der Sprüche gelesen und da habe ich die Claudia immer wieder drin entdeckt. Also das ist wirklich ein wunderschönes Kapitel und es ist ein Segen, wenn man so eine Ehefrau hat. Einer meiner Freunde aus der Jugend, er war einer, der die uns im Jugendkreis begleitet hatten, sagte mal, Alfons, wenn ich heute bedenke, was Gott aus deinem Leben gemacht hat, ich kann es nicht glauben. Jedes Mal, wenn ich ihn in Norddeutschland sehe, sagt er mir das. Es ist mir schon fast peinlich. Und ja, er hat mich damals erlebt, so wie ich war. Wir hatten einen Jugendleiter in der damaligen Zeit in unserer Gemeinde. Das war kein cooler Typ, ja. Der konnte nicht super rhythmisch Gitarre spielen. Und der konnte auch keine Predigten halten oder was weiß ich. Er war vom Beruf Zimmermann, was überhaupt nichts mit seinem IQ zu tun hat. Aber nur um zu sagen, kein Akademiker oder sonst etwas, keine große Bildung, nicht so der Mann für alles, ja. Er war sogar etwas älter, eigentlich viel zu alt für den Jugendkreis. Und unser Jugendkreis nahm auch immer mehr ab. Aber Jugendarbeit war ihm wichtig. Er liebte junge Menschen. Und er war derjenige, den Gott gebrauchte, so lange die Fahne hochzuhalten, bis wirklich jemand da war, mit dem auch Jugendliche mehr anfangen konnten. Und Gott hatte Albert gebraucht, so hieß er in seinem Leben. Und bis zu seinem Tode hat er immer Jugendarbeit gemacht, jungsche Arbeit in seinem kleinen Dorf und sich immer dort eingesetzt. Und die Ewigkeit wird mal zeigen, was für ein Segen er für Menschen war. Billy Graham hat einmal gesagt, der Evangelist Billy Graham, die Welt muss noch sehen, was Gott aus dem Leben eines Menschen machen kann, der sich ihn total ausliefert. Über diese Aussage habe ich oft nachgedacht. Jim Elliot war einer der Missionare, der zu den Auka-Indianern ging. Er und seine Kollegen, die mit ihm gingen, waren sehr smarte Absolventen ihres Studiums. Sie alle wurden getötet und man fragt sich, warum Gott so etwas zuließ. Sehr smarte Leute, sehr intelligente Leute. Und sie alle wurden von den Indianern getötet. Und er sagte einmal über Missionare, they are a bunch of nobodies trying to exalt somebody. Eine Gruppe von Nobodies, die den einen, meine Übersetzung, ganz wichtigen verherrlichen. Und das ist ganz wichtig. Nobodies hört sich so ein bisschen an wie anonym, wie unbekannt. Oder auch wie unwichtig. Das wäre aber ein Irrtum, wenn man das damit gleichsetzt. Die Bibel vergleicht die Gemeinde mit einem Leib. Und zu einem Leib gehören viele Menschen. Und es gibt nur einen einzigen Kopf und der Kopf ist Jesus. Jesus sollte die Entscheidungen treffen. Die wichtigen. Es ist sein Vorrecht, einige in der Öffentlichkeit arbeiten zu lassen, und andere im Verborgenen, im Stillen. Und das Wichtige ist aber, dass Menschen das tun, für das Gott sie berufen hat. Bist du bereit, den Weg zu gehen, den Gott für dich vorgesehen hat? Wenn es sein Wunsch ist, dich eher als ein Melanchthon oder einen Onesiphorus zu gebrauchen, der quasi Menschen nur ermutigt, dann ist das ein guter Weg. Und dann sei bereit, Gottes Weg mit dir zu gehen. Es ist wichtiger, dass du Gottes Weg in deinem Leben gehst, als dass du dich verwirklichst. Das ist viel wichtiger. Wenn du dich verwirklichst, dann bringt das nicht das, was die Bibel als Frucht bezeichnet, sondern das sind Dinge, die am Schluss deines Lebens nicht mehr zählen, auch wenn sie dich viel Energie gekostet haben. Am Ende zählt nur, ob Gott mit dir zufrieden ist. Und das ist auch ganz wichtig für Eltern oder auch an diesem Tag für Mütter. Manche Eltern möchten sich verwirklichen in ihren Kindern. Kinder anzuspornen, das ist was anderes. Kindern zu helfen, Möglichkeiten zu geben, das ist auch etwas anderes. Aber wenn dort die Motive drin sind, dass man darf auch stolz sein, wenn Kinder sich gut entwickeln. Aber was heißt das, gut entwickeln? Manche entwickeln sich erst sehr spät. Und deshalb ermutige ich dich, dass du auch Geduld hast, auch als Eltern, als Mütter, dass Gott seinen Weg geht mit deinen Kindern. Es gibt heute so viele Möglichkeiten, dass Kinder sich später entwickeln. Mehr, es ist wunderbar, was unsere Gesellschaft heute für Möglichkeiten hat, später auch noch etwas zu machen. Das Wichtigste ist, dass Kinder zufrieden sind in dem, was sie tun. Und da erlebe ich viele Jugendliche, die das überhaupt nicht sind, weil sie in etwas hineingepresst wurden, was ihre Eltern wurden. Claudia und ich haben uns gerade über eine Person unterhalten, wo wir das so erlebt haben, wo wir uns fragen, ob das so ist, sollte ich besser sagen. Und das sind meistens gute Absichten, aber sie führen am Ziel vorbei. Ich muss zum Ende kommen. Es ist ganz wichtig, wenn Menschen glücklich sein wollen, dass drei Dinge erfüllt sind. Das erste ist, oder das sind quasi drei emotionale Grundbedürfnisse, das Gefühl der Geborgenheit. Jeder Mensch braucht Geborgenheit. Das Kleinkind, ganz besonders, aber auch das ganze Leben hindurch, auch der pubertäre Jugendliche, der Mutter, dem Vater auf Augenhöhe gegenübersteht, und da können schon manchmal sehr provozierende Worte fallen. Es ist gar nicht einfach, ruhig zu bleiben dabei, und mir ist das nicht immer gelungen. Geborgenheit ist ganz wichtig, und es ist ganz wichtig, dass du weißt, dass du wertvoll bist. Sonst kann das Gefühl der Geborgenheit nicht da sein. Das zweite ist das Gefühl des eigenen Wertes. Du hast deinen speziellen Wert. Gott hat dich nicht zu deinem Nachbarn gemacht, sondern er hat dir einen Wert gegeben. Und das kann für manche Menschen manchmal Jahre dauern, das zu akzeptieren. Für mich hat es sehr lange gebraucht, bis ich das akzeptieren konnte. Und Gott hat viele Menschen benutzt, mir dazu zu verhelfen, dass ich dahin kam. Das nicht so mit einem Aha-Erlebnis passiert, sondern viele Menschen mussten dafür Geduld haben. Und das Dritte ist das Gefühl auch der Kompetenz. Dass du weißt, dass was du tust, dass du das tun kannst. Oder manchmal, auch wenn du es noch nie gemacht hast, dass du es mit Gottes Hilfe tun kannst. Das ist ganz wichtig. Und vor dem Hintergrund möchte ich dir Mut machen, dass du den Mut hast, Gottes Berufung für dich zu leben. Und verpasse seinen Weg nicht, den er mit dir hat. Nur dieser Weg wird letzten Endes Frucht bringen in deinem Leben, weil es dein Weg ist. Bekannt oder unbekannt, für Gott bist du wertvoll. Das ist ganz wichtig. Und ich habe in Gemeinden auch so viel Versuche gesehen, sich zu profilieren. Das ist ganz unwichtig. Am Schluss deines Lebens ist völlig unwichtig. Weil du für ihn wertvoll bist, ist auch dein Dienst für ihn wichtig. Egal wie viel Anerkennung du von anderen Menschen dafür bekommst, das Wichtigste ist, dass Gott es sieht. Und Gott sagt, er sieht dein Herz an und er sieht deinen Dienst. Amen.